Ich bin richtig gespannt, Jasmin, wie es jetzt weitergeht mit den No Angels, weil ich muss sagen, also nach dieser Reunion, die ich schon irgendwie auf so einem halben Auge mitbekommen habe, weiß ich gar nicht, wie es für die No Angels weiterging, bis dann jetzt 2024 das Dschungelcamp kam und Lucy plötzlich wieder da stand. Mhm. Und so aussah, als wäre nichts passiert, als wären nicht 10 Jahre vergangen. Was ist los mit dieser Frau? Sie altert nicht. Es ist krass.
Sie altert nicht. Das ist ihr jugendlicher Spirit, glaube ich auch.
Unglaublich.
Ja, pass auf. Also in dieser Folge geht es nochmal richtig ab. Wir sind ja jetzt geendet quasi darauf, dass Nadja eine Anzeige vorliegt. Mhm. Und da erzähle ich dir jetzt mal, was danach passiert ist. Es ist das Jahr 2009. Es ist kurz nach 10 Uhr abends am 11. April. Nadja Benaissa steht im Eingangsbereich des Frankfurter Clubs Nachtleben. Und sie ist eigentlich ganz gut drauf. Okay, sie ist ein bisschen aufgeregt und nervös und ehrlich gesagt kribbelt alles in ihr. Heute ist ein ganz besonderer Abend, denn heute Abend ist sie solo unterwegs. Also auf der Bühne. Nur sie, ganz allein, ohne die anderen No Angels. Nadja darf heute nämlich das Ladies Live Rap Event eröffnen. 3 Songs will sie heute performen und danach sollen dann andere Frauen auf die Bühne kommen und rappen. Für Nadja ist das eine Riesenehre. Und ehrlich gesagt, ein bisschen abgedreht ist es auch schon, dass sie hier der große Star ist, weil ja, der ist sie und bleibt sie natürlich auch. Aber zur Wahrheit gehört auch, dass es finanziell immer noch schwierig ist für sie. Also, um es mal ganz klar zu sagen, sie ist pleite. Um hier zum Club zu fahren, hatte sie jetzt keine Limousine, wie man sich das immer vorstellt. Nee, Nadja musste sich den Nissan Micra von ihrer Mutter ausleihen. Was ja nicht schlimm ist, ne? Aber ist halt jetzt nicht so Glamour.
Ja, das kann man, glaube ich, verkraften.
Ja, egal. Nadja ist auf jeden Fall Nadja. Sie hat ein Outfit an, was ihr gefällt. So ein enges schwarzes Shirt, dazu eine Jeans. Also nicht so diese heftigen Bühnenoutfits von früher, sondern einfach nur sie selbst in ihren Klamotten. Einfach Nadja. Endlich. Und Nadja ist stolz auf ihr Material, was sie dabei hat, also ihre Songs. Sie wird sogar begleitet von einer guten Freundin. Dieser Abend hier heute, der wird auf jeden Fall richtig gut. Dann sieht sie diese Gruppe von Männern und Frauen am Eingang. Nicht so die typische Rap-Crowd, eher so typ unscheinbar. Aber alle von ihnen sehen irgendwie ganz schön ernst aus. Ein Mann aus dieser Gruppe kommt dann in den Club rein, in ihre Richtung. Er guckt sie richtig ernst an und sagt sowas wie: Frau Benaissa, wir müssen mit Ihnen reden. Bitte kommen Sie mit nach draußen.
Boah, das klingt ungut. Gerade vor so einem Auftritt will man sowas ja mal gar nicht haben.
Gar nicht. Nadja versteht erstmal gar nichts. Sie macht aber erstmal. Sie kommt mit raus. Und dann gibt sich die Gruppe zu erkennen. Sie sind von der Kripo. Und sie sind hier, um Nadja zu verhaften. Ich bin Jasmin Polert.
Und ich bin Anna Bühler.
Und ihr hört Verdammt berühmt von Wondery. Hier erzählen wir euch die Geschichten der Menschen hinter dem Gossip.
Mit all ihren Erfolgen.
Und Karrieretiefpunkten.
Und überraschenden Details zu Schlagzeilen, die wir alle kennen.
Ja, und damit willkommen zur 3. und letzten Folge unserer Staffel zu den No Angels. Und Anna, ich warne dich direkt mal, ne? Und unsere HörerInnen natürlich auch. Es wird heftig, diese Folge.
Oh.
Yep, in der letzten Folge haben sich die No Angels getrennt, haben solo probiert jeweils mit mehr oder weniger Erfolg und haben sich dann aber doch entschlossen, es nochmal zusammen miteinander zu versuchen und eine Reunion gemacht. Die läuft aber nicht so gut. Die No Angels holen beim Eurovision den letzten Platz. Aber die No Angels haben jetzt einen neuen Manager und große Hoffnungen für die Zukunft. Aber dann kommt alles anders. Denn es gibt Dinge aus Nadjas Vergangenheit, die sie bald verfolgen werden. Und die drohen nicht nur die Band endgültig zu zerstören, sondern auch Nadjas ganzes Leben. Das ist Folge 3, der Prozess. Am 11. April 2009 wird Nadja festgenommen. Gegen sie liegt nämlich ein Haftbefehl wegen Verdachts auf schwere Körperverletzung vor. Den Haftbefehl liest sie dann auf der Rückbank des Polizeiwagens, mit dem sie zur Wache gefahren wird. Ja, und dieser Haftbefehl, der hat es wirklich in sich. Da steht einfach so minutiös drin, mit wem Nadja in den letzten Jahren was hatte. Ja? Also Beziehungen, Affären, One-Night-Stands. Ne?
Was?
Ja, es ist so wirklich, als hätte sie jemand über die ganzen Jahre hinweg einfach beobachtet.
Boah, also grauenhaft.
Wie reagierst du, wenn du so schockiert bist?
Mir wird sofort schlecht.
Ja.
Also ich habe dann sofort, ich kann mich übergeben.
Ah, okay, krass.
Auf der Stelle.
Weil ich bin nämlich auch so eine nervöse Lacherin tatsächlich, falls du das kennst. Wenn man so wirklich, weißt du, jetzt gerade kommt es schon wieder. Und das Krasse ist, Nadja ist auch so jemand. Also sie ist so geschockt davon, ja, von diesem Haftbefehl auch, dass sie im Wagen dann auch erstmal nur so nervös lachen kann. So,
okay,
versteht irgendwie erstmal gar nichts. Auf der Wache warten jedenfalls schon ein Haftrichter und ein Staatsanwalt auf Nadja. Und das ist irgendwie schon ein bisschen merkwürdig, also weil es ist schon korrekt, dass ein Richter sich den Haftbefehl nochmal genau anschauen muss, aber es hat meistens auch bis zum nächsten Morgen Zeit. Hier wurde der Richter aber direkt spätabends offenbar auf die Wache geholt.
Mhm.
Ja, es scheint irgendwie so ein bisschen so, als solle das bei Nadja alles ganz schnell über die Bühne laufen. Zum Glück hat sie einen ziemlich guten Medienanwalt quasi auf der Kurzwahltaste, und zwar Christian Scherz. Sagt dir der was?
Ja, klingelt total. Und ich weiß nicht, ob ich eine ganz falsche Connection gerade habe, aber ich meine, der hätte bei Jan Böhmermann schon mal irgendwie so Medienskandale gehandelt.
Ja.
Und wahrscheinlich bei tausend anderen prominenten Leuten aus der Medienbubble.
Voll.
Irgendwie so habe ich den abgespeichert.
Das ist ein knochenharter Medienanwalt.
Aha.
Genau, Jan Böhmermann ist genau richtig. Er hat auch Till Lindemann vertreten.
Genau, jetzt deswegen, das war das jüngste Beispiel, was mir noch irgendwie in den Kopf rumflog. Genau.
Genau, an dem kommt man quasi nicht vorbei, wenn man eine bekannte Medienpersönlichkeit ist. Ist einer der bekanntesten Medienanwälte Deutschlands. So, jedenfalls, der Christian Scherz berät dann also Nadja direkt am Telefon und sagt so, das erzählt Nadja später, dass sie einfach gar nichts sagen soll und dass er ihr ganz schnell einen Anwalt in Frankfurt raussucht. Also der hat da so seine Connections.
Okay.
Das erweist sich als smarter Move, der verschafft nämlich ihren Anwälten Zeit, aber Nadja muss dann die Nacht alleine in einer Zelle auf der Wache verbringen. Am nächsten Tag soll sie dann in Untersuchungshaft kommen und das alles bleibt natürlich ja nicht lange geheim. Ein No Angel in Haft, kannst du dir ja vorstellen, das ist einfach die Story. Kitzbühel, der 13. April 2009. Es ist Zeit für Wintersport. Ja, und Lucy hat einfach eine saugute Zeit.
Ach. Musste Lucy sein, ne? Weil wo Sport ist, wo Bewegung ist, da ist Lucy nicht weit.
Da ist unsere feurige Feuerelement Lucy nicht weit. Ja, einfach mal ein kleines bisschen Urlaub, bevor bald der ganze Wahnsinn wieder losgeht mit dem neuen Album. Gerade noch ist Lucy so eine Piste runtergekurvt. Jetzt gönnt sie sich erstmal eine kleine Pause. Die Sonne scheint, der Schnee glitzert so in der Sonne. Ah, herrlich. Oh, dann klingelt ihr Handy. Ah, Khalid, das ist ja der No Angels Manager, der neue. Hä, was will der denn?
Oh Gott, ich kann mir vorstellen, dass er schlechte Nachrichten hat.
Ja, ne? Meistens im Urlaub angerufen werden, eher ungünstig. Lucy geht also ran und hört sowas wie: Hi Lucy, Khalid hier. Du, wir sind jetzt im Confi-Call. Die Jessie ist dran und Sandy auch. Khalids Stimme stockt so. Also es geht um Nadja. Ja, also eigentlich habe ich gedacht, dass ich das nicht machen muss. Aber ich muss es jetzt machen, weil morgen wird was passieren. Khalid beginnt zu erzählen, was mit Nadja los ist. Lucy hört so, wie die anderen No Angels anfangen, mit den Tränen zu kämpfen. Also man kann richtig hören, oh, da ist jetzt richtig Emotion, ja, auf den anderen Leitungen. Khalid fragt, was das jetzt für die Band bedeutet. Ist Nadja raus? Und da sagen die No Angels, willst du raten, Anna?
Natürlich nein. Also alles, was wir von denen wissen, ist Faust, ne?
So, ja.
Wie Detlefti Soest es in der ersten Folge gesagt hat, man ist nur zusammen stark.
So ist es. Die No Angels sagen tatsächlich, das wird richtig scheiße jetzt. Aber wir halten zu ihr. Quasi direkt nach diesem Anruf, nach diesem Telefonat, steigt Lucy ins Auto und fährt den ganzen Tag bis nach Frankfurt. Nach Mitternacht sitzt sie dann zu Hause bei Nadjas Familie und versichert ihnen, dass die No Angels ihre Tochter niemals im Stich lassen werden.
Das ist echt cool.
Das ist echt cool. Ich finde das auch so süß, wie die zusammenhalten.
Mhm.
Kurz darauf trifft sich die Band dann bei Sandy in Koblenz, um das weitere Vorgehen zu besprechen. Es ist eine verdammt ernste Situation, das wissen alle. Weil jetzt geht es darum, Nadja zu beschützen. Vor Mutmaßungen in der Presse, ne, vor falschen Behauptungen, vor Gerüchten. Es gibt ja auch noch kein Verfahren, kein Urteil, kein Nix. Nadja ist vor dem Gesetz aktuell unschuldig. Ihr Anwalt arbeitet also im Hintergrund und versucht, den Deckel auf der Story zu halten. Also er ruft in Redaktionen an und mahnt zur Vorsicht bei der Berichterstattung, also das, was er machen muss. Und Nadja, die sitzt jetzt in einer Zelle in der JVA Preungesheim. Das ist das einzige Frauengefängnis in Hessen. Und Nadja fragt sich, wann genau sie im Leben eigentlich falsch abgebogen ist. Wann war der letzte Moment, wo alles hätte anders sein können? Und Wir begleiten Nadja einfach jetzt mal bei diesen Gedanken. Wir gehen mit ihr jetzt mal gedanklich zurück. Wir sind im Jahr 1997-98. Nadja ist so um die 15 Jahre alt und sie steht gerade mit ihrer Mutter Sabina in der Halle des Frankfurter Hauptbahnhofs. Sie haben noch ein bisschen Zeit, bis ihr Zug nach Berlin fährt. Hier hat Nadja schon mal vor kurzem einen Sommer verbracht, mit so ein paar Punks, Rastas und Alternativen, mit denen sie dann sogar auch eine Band gegründet hat. Und das war vielleicht die beste Zeit ihres bisherigen Lebens. Weil in Berlin hat Nadja es geschafft, vom Crack fernzubleiben. Jetzt ist sie wieder zurück in Frankfurt und ihre Drogensucht leider auch wieder sehr, sehr schlimm. Und diese Drogensucht droht ihr ganzes Leben zu verschlingen. Ihre Eltern sind komplett verzweifelt und Nadja weiß, dass ihre Familie das auch nicht mehr lange durchhalten kann. Dass sie das auch selbst nicht mehr lange durchhalten kann. Aber es geht einfach nicht anders. Sie ist einfach süchtig und diese Sucht ist einfach viel zu stark. Jetzt gerade will ihre Mutter Nadja wieder zurück nach Berlin schicken, wo es ja einmal schon so gut war. Einfach wieder weg von diesen Drogen hier in Frankfurt. Ihre Mutter drückt sie, guckt sie besorgt an und gibt ihr einen Umschlag in die Hand. 100 D-Mark sind da drin. Für die Anfangszeit, sagt ihre Mutter. Dann kann sie in der WG vielleicht was Schönes kochen. Und dann gibt Nadjas Mutter ihr noch ein Buch mit. Das ist so ein schwarz-weißes, Warhol-mäßiges Cover. Darauf ist so ein Mann schwarz, der mit so großen, traurigen Augen in ihre schaut. Der Titel ist Vereist. Tagebuch eines Crack-Abhängigen von Ray Schell. Der Zug fährt ein. Nadja steigt in den ICE, packt ihren Rucksack unter den Sitz, schlägt den Roman auf und fängt an zu lesen. Es geht darin um einen aufstrebenden jungen Anwalt. Cornelius Washington Jr. heißt er und dessen Leben fällt auseinander, bis es quasi nur noch Crack gibt. Immer nur noch dieses kurze High, immer und immer wieder. Nach zwei Haltestellen steigt Nadja aus dem ICE. Sie hat 100 D-Mark dabei. Genug, um zurück nach Frankfurt zu kommen. Zurück zu den Drogen.
No, oh Gott.
Also wir erinnern uns an die erste Folge, da haben wir ja schon erzählt, dass Nadja mit 14 Jahren Crack-süchtig geworden ist und danach bleibt sie die nächsten zwei Jahre quasi auf der Straße, kann man sagen, also bei Freundinnen, Dealern oder anderen Suchtkranken.
Also ich bin immer wieder schockiert, wie jung sie ist und dass ja dann in so einem jungen Alter eigentlich ein Leben ja so vorzeichnet, dass sie es dann auch irgendwie wieder, wenn man auf sie heute blickt, rausgeschafft hat. Also boah, total krass.
Ja, und ich finde es auch so interessant, dass es für sie in Berlin so gut funktioniert. Also Crack war offenbar in Frankfurt sehr viel stärker vertreten. Also Frankfurt war da für sie auch einfach ein sehr schlechter Ort, um da zu sein. Und Nadja wird immer nur kurz clean, wenn sie quasi ja nach Berlin davonläuft. Und schafft das halt nicht, von dieser Sucht loszukommen. Ist aber auch ein bisschen schwierig, weil sie ist zu der Zeit auch mit einem Dealer zusammen. Und genau, in dieser Zeit wird sie auch immer wieder anderweitig körperlich krank. Sie hat zum Beispiel eine Eierstockentzündung und ihre Eltern sind komplett verzweifelt. Also sie wissen nicht, was sie tun sollen. Und dann beschließen ihre Eltern, nee, Nadja soll mal bitte zur Familie nach Marokko. Weil sie sich natürlich erhoffen, dass Nadja da endgültig davon loskommen kann. Das machen sie dann auch und noch am Flughafen dahin fühlt sich Nadja aber komisch und bittet ihre Mutter, einen Schwangerschaftstest zu kaufen. Ja, und als sie dann in Marokko angekommen ist, gibt es wirklich die Klarheit, Nadja ist schwanger.
Boah, krass. Also ein unglaublich ungünstiger Zeitpunkt wahrscheinlich.
Ja, Nadja verbringt dann tatsächlich ein paar Wochen bei der Verwandtschaft, kommt dann irgendwann wieder. Man muss jetzt nochmal sagen, Nadja ist zu dem Zeitpunkt 16 Jahre alt und ungeplant schwanger geworden. Sie weiß also absolut nicht, was sie tun soll. 1999. Nadja ist 16 Jahre alt und sitzt in einem schmucklosen Zimmer vor einem schmucklosen Tisch auf einem unbequemen Stuhl neben ihrer Mutter und schaut in das Gesicht von einer mittelalten Frau, die ihr voller Mitleid in der Stimme Dinge über Schwangerschaftsabbrüche erklärt. Nadja mag das hier alles nicht, es ist alles too much. Und dann fallen Worte, die bei Nadja ja eigentlich wie so durch Watte ankommen. Die Frau sagt sowas wie, Frau Benaissa, Ihr Kind, das ist vielleicht nicht gesund, verstehen Sie? Die Frau meint Nadjas Drogenkonsum und dass der vielleicht auch ja, das mögliche Kind beeinflussen könnte. Aber Nadja versteht gar nichts. Die Frau vor ihr schiebt ihr einen Zettel zu. Darauf steht, dass sie abtreiben darf. Nadja und ihre Mutter kommen aus dem Gebäude raus. Nadja starrt so auf diesen Zettel und dann zerreißt sie ihn. Nadja sagt sowas wie, Mama, ich weiß, ich habe mein Leben kaputt gemacht und euers, aber dieses Kind will ich nicht auch noch kaputt machen. Also, Nadja will ihr Kind behalten, aber ihre Gesundheitsprobleme werden immer schlimmer. Einmal muss Nadja operiert werden wegen so einem Abszess in der Achselhöhle. Und nach der OP läuft sie nachts aus dem Krankenhaus weg.
Das alles, während sie schwanger ist?
Genau, das alles, während sie schwanger ist. Am Tag darauf sagt ihr ihre Mutter, dass die Ärztin dort ganz dringend mit Nadja sprechen muss. Nadja sitzt im kühlen Behandlungszimmer eines Frankfurter Krankenhauses. Vor ihr ist die besagte Ärztin und diese Ärztin ist sauer, aber so richtig sauer. Frau Benaissa, sagt die Ärztin, wir haben ihr Blut untersuchen lassen. Und dann sagt die Ärztin die Worte, die von da an alles verändern. Sie sind HIV-positiv.
Also, Jasmin, das kommt ja eins nach dem anderen. Boah.
Ja, es ist wirklich krass. Und für Nadja ist es natürlich in dem Moment auch einfach nur ein wahnsinniger Schock. Sie blinzelt so und ist so, aber was? Aber das Kind, ist ihr Kind dann auch krank? Und sie selbst? Und was bedeutet das alles?
Boah, übel.
Ja, sie spürt auch schon, wie so Tränen ihre Wangen runterlaufen. Und dann stammelt Nadja sowas wie, aber wie lange habe ich denn noch? Und die Ärztin antwortet dann ganz kühl, 8 Jahre. Nur 8 Jahre. Sie wird einfach mal ihr Kind nicht aufwachsen sehen.
Ich bin gerade aber auch richtig sauer auf diese Ärztin. Es ist also, wie kann man mit jemandem so reden, der in so einer schlimmen Situation ist und so kühl zu jemandem sein und uns so eine Ansage machen, die Frau ist schwanger und krank, um Gottes Willen, ey.
Ja, ich glaube, es war einfach damals auch nochmal eine ganz andere Zeit auch, aber da kommen wir gleich zu.
Okay.
Aber eine Sache ist klar, in diesem Moment reift in Nadja ein Entschluss. Sie hat jetzt noch 8 Jahre und in diesen 8 Jahren wird sie keine Fehler machen. So, und damit habe ich dir jetzt quasi schon die Ausgangslage für Nadjas spätere Verhaftung im Club gesagt, viele Jahre später, im April 2009. Es gibt nämlich Männer aus Nadja Benaissas Vergangenheit, die gegen sie klagen. Sie habe ihre Partner nicht über ihre HIV-Infektion aufgeklärt und angesteckt. Viele Details aus dem Haftbefehl stammen wohl auch von Nadjas Tante, mit der sie ja in Folge 2 noch feiern war. Also zwischen den beiden gab es dann wohl irgendwann ein Zerwürfnis. So, und wir müssen jetzt hier natürlich noch unbedingt was klarstellen. Eine HIV-Infektion bedeutet nicht, dass man nur noch wenige Jahre zu leben hat. Menschen mit HIV haben inzwischen eine ziemlich normale, ganz normale Lebenserwartung. Mhm. Nadja wird dann an der Frankfurter Uniklinik im HIV-Center gut beraten, bekommt auch ganz gute Medikamente. Und auch nochmal richtig gute News, ihre Tochter Laila trägt das Virus nicht in sich. Die kommt ganz gesund per Kaiserschnitt zur Welt. Also die Tatsache, dass Nadja ein gesundes Baby zur Welt bringt, ist übrigens auch gar nicht so ungewöhnlich, wie wir heute wissen, weil mit der richtigen Behandlung kann man die Viruslast gering halten, die Ansteckungsgefahr senken und Kinder gebären, die das Virus eben nicht in sich tragen, auch ohne Kaiserschnitt. Aber wir haben ja schon drüber gesprochen, ne? Die Ärztin von damals, dieses Stigma, das ist einfach damals riesig groß. Es gibt auch noch nicht viel Wissen, vielleicht auch noch nicht so viel Medikamente wie heute. Und es haben einfach nicht alle auf dem Schirm, auch nicht alle Ärztinnen.
Das ist irgendwie, wird mir gerade wieder klar, selbst noch nicht so lange her, ne, diese Geschichte hier.
Ja.
Was sich wirklich in den letzten 10, 15 Jahren, 20 Jahren in der Medizin getan hat.
Sehe ich genauso. Ich war auch wirklich überrascht, auch nochmal in dieser Recherche und war so, Wahnsinn, was sich da getan hat, wie anders das heute auch kommuniziert wird, glücklicherweise. Und damals war es aber, wie gesagt, ein wahnsinniges Stigma. Und auch aus diesen Gründen, ne, hat Nadja das natürlich nie öffentlich thematisiert.
Ja, voll nachvollziehbar.
Absolut. Also sie hat es schon erzählt, aber nur so ihren engsten FreundInnen und damit aber auch den No Angels. Und zwar schon viel früher, nämlich schon damals, als das Popstars Bootcamp auf Mallorca war, da hat sie davon erzählt, und zwar ihrer engsten Vertrauten, Jessica. Später dann irgendwann auch den anderen. Und keine von den No Angels hat all die Jahre jemals irgendwas gesagt. Aber jetzt kommt halt alles raus. Es ist der 23. April 2009. Khalid Schröder sitzt in seinem Auto und starrt über den Lieferantenparkplatz auf die Hintertür der JVA Bräungesheim. Er tippt so nervös mit den Fingern aufs Lenkrad so. Ja, jetzt gleich ist es soweit. Noch einen Moment und dann... Der Feueralarm der JVA geht los. Das Signal für den Beginn des Plans. In den Alarm mischen sich jetzt laute Rufe vom Vordereingang. Blitzlichtgewitter. Frau Benaissa! Frau Benaissa! Khalid lächelt. Der Plan funktioniert. Am Vordereingang ist nämlich nicht Nadja. Ne, Da ist nur Markus, der Bodyguard von den No Angels. Das ist ihr Ablenkungsmanöver. Jetzt öffnet sich die Hintertür. Eine Frau in einem langen Mantel mit Kappe und großer Sonnenbrille huscht aus der Tür. Das ist Nadja. Mit einem Knopfdruck macht Khalid die hintere Tür des Autos auf. Nadja sprintet über den Parkplatz und wirft sich ins Auto rein. Sie macht die Tür zu. Und Khalid steigt aufs Gas. Anna, keine Sorge, das ist kein Gefängnisausbruch, ja. Das ist alles abgesprochen und legal.
Ich dachte gerade, also beim Feueralarm dachte ich mir so, wow, jetzt auch noch ein Ausbruch.
Jetzt übertreibt sie aber.
Jetzt komm, nicht das auch noch.
Nein, also es ist alles abgesprochen und legal. Es ist einfach ein Ablenkungsmanöver. Nach 10 Tagen in U-Haft kommt Nadja endlich raus. Mhm. Dass das überhaupt ging, war eine totale Herausforderung. Die Staatsanwaltschaft wollte sie nämlich einfach nicht gehen lassen. Das Argument war, Nadja könnte wieder jemanden anstecken. Aber so richtig Sinn macht das natürlich nicht. Weil spätestens ab dem Moment, wo die Staatsanwaltschaft ja auch öffentlich macht, worum es in dem Fall geht, ist ja dann auch öffentlich bekannt, dass Nadja HIV-positiv ist.
Ja.
Und dann wissen ja eigentlich auch alle Bescheid, ne?
Mhm.
Die Entlassung kommt auf jeden Fall keinen Tag zu früh, weil diese 10 Tage im Gefängnis haben sich für Nadja angefühlt, wirklich wie die Hölle. Sie war in eine kleine Zelle eingesperrt, wo sie rund um die Uhr videoüberwacht wurde. Und Nadja dreht in dieser Zeit da wirklich halb durch, weil es auch einfach nichts zu tun gibt, außer zu warten. Und in diesen 10 Tagen passiert um sie herum aber sehr, sehr viel. Also Medien berichten über ihre HIV-Infektion. Die Warnungen und Bitten von Nadjas Anwälten werden von Redaktionen eher so als Drohung oder als Angriff auf die Pressefreiheit verstanden. Und als dann die ersten Meldungen kommen, ist plötzlich gar nichts mehr tabu. Nadja wird in Kommentaren als Biowaffe bezeichnet.
Boah.
Ja. Eine Zeitung will zum Beispiel Alex, also diesem DJ und Ex von Nadja, wohl eine 5-stellige Summe zahlen, damit sie ihn begleiten, wie er zum HIV-Test geht.
Ach Gott, es ist alles so bodenlos.
Dirty, ne? Er macht das nicht. In anderen Artikeln werden Fotos von Zellen in der JVA gezeigt und dann so Überschriften wie »In so einer Zelle schmort der gefallene Engel«.
Mein Gott.
Ja. Und es passieren auch wirklich wahnsinnig skurrile Dinge. Also es kommt sogar einmal ein Typ zu Nadja, der behauptet, er wäre Anwalt von der Deutschen AIDS-Stiftung und er sei hier, um ihr zu helfen. Nadja vertraut sich ihm an. Aber das war dann alles eine Lüge. Der Typ ist dann sogar auch Anwalt wohl, aber halt nicht von der Deutschen AIDS-Stiftung. Und dieser Typ erzählt den Medien dann alles über sie und was sie zusammen besprochen haben. Also wirklich wild.
Verrückt.
Also wirklich eine sehr aufreibende Zeit. Und damit sind wir wieder bei Khalid. Der rast immer noch über die Autobahn, immer weiter weg von der JVA. Und für ihn ist klar, er muss Nadja so schnell wie möglich irgendwo in Sicherheit bringen. Frühmorgens in einem Waldstück, irgendwo in der Nähe von Oldenburg. Nadja steht zusammen mit ihrer Tochter Laila auf der Veranda eines Hauses am See. Dieses Haus hat Khalid für sie organisiert. Es ist quasi ihr ganz persönliches, privates Versteck. Niemand außer ihrer Familie und ihren engsten Freunden weiß, wo sie ist. Es gibt kein Fernseher, kein Radio, Telefon nur, wenn es sein muss und sonst Stille. Und Zeit mit ihrer Tochter Laila. Die ist jetzt übrigens so um die 10 Jahre alt. Laila und Nadja gucken auf den See. Es ist noch so ein bisschen neblig. Und gestern hat Nadja Laila alles erzählt.
Oh, ich stelle mir das so schwer vor, Jasmin. Also einer 10-Jährigen sowas zu erklären, ist das jetzt der richtige Zeitpunkt? Hätte man es früher machen müssen? Ist sie doch noch zu jung? Ich glaube, ich hätte so viele Fragen und ich wäre so verunsichert. Und würde wahrscheinlich auch gar nicht genau wissen, wie ich meinem Kind das jetzt alles beibringe. Und ich kann mir auch vorstellen, dass Laila ja auch wahrscheinlich in den Tagen, wo ihre Mutter weg war und dieser ganze Medienrummel war, gelitten hat.
Absolut. Tatsächlich, also Nadja erzählt ihr jetzt alles, wo sie die letzten Tage war und warum, was HIV ist und dass sie sich keine Sorgen machen muss und dass sie ein gesundes Kind ist. Und dann schauen sich die beiden an, Mutter und Tochter, und Nadja fragt, bereit? Laila nickt. Dann gucken die beiden zum See und schreien so laut sie können, alle Gefühle raus.
Jawohl.
Wir erinnern uns, ne? Ich weiß nicht, ob diese Schreitherapie bei dir auch was auslöst. Also ich denke da sofort an Steffi Graf, was du mir erzählt hast.
Das war doch so eine Idee von ihrem Vater, dass man in den Wald geht und dort seine schlechten Gefühle, seine schlechte Laune rausbrüllt.
Genau.
So eine Art.
Genau. Also das scheint irgendwie sehr gut zu funktionieren.
Ja.
Es ist tatsächlich so, also Nadja versteckt sich, könnte man sagen, eine Woche lang im Wald und verbringt da Zeit mit Layla, weil, wie gesagt, für sie ist die Zeit auch furchtbar. Layla wird nämlich auch in der Schule wegen ihrer Mutter gemobbt und auch wirklich rassistisch beleidigt, diskriminiert.
Schrecklich.
Ja. Die Kinder rufen ihr unter anderem AIDS, AIDS, AIDS hinterher, ja, machen sich lustig über ihre Mutter. Manchmal wird es auch so richtig heftig, weil einmal wird Layla wohl auf dem Schulklo sogar von einem jungen Mann mit einem Messer bedroht.
Was?
Das schreibt Nadja später in ihrer Biografie.
Na Gott.
Ja, es ist wirklich, wirklich schlimm, weil Nadja wollte diese HIV-Diagnose natürlich geheim halten, weil sie Angst vor den Folgen hatte. Und jetzt bestätigen sich halt diese Ängste komplett, ne? Und der ganze Fall zeigt natürlich auch nochmal, wie viel Aufklärungsarbeit damals noch nötig war. Nadja versteht auf jeden Fall, es bringt jetzt nichts mehr. Sie kann sich nicht mehr länger verstecken und alle anderen reden lassen. Nadja denkt, nein, ich muss jetzt mal meine Seite der Dinge erzählen. Und dafür muss sie zurück in die Öffentlichkeit. Sandy atmet tief ein und dann aus. Eine letzte Umarmung der No Angels. Dann stolzieren sie auf die Bühne. Es ist der 3. September 2009 in der Lanxess Arena in Köln. Es ist The Dome 51.
Wow.
Du und die No Angels sind zurück.
Aha, The Dome never dies.
Never.
No Angels never die.
Aber wirklich
das ist
never.
Doch ein Match.
Ja, die Bässe wummern, ja, elektronische Sounds sind am Pulsieren. Hinter ihnen flackern so artsy so Videosequenzen von der neuen Single. Und auf der Bühne stehen so gigantische blaue Buchstaben und zwar D-A-N-C-E. Dance.
Dance.
Ja, du und die No Angels tragen heute so hautenge Bodysuits in schwarz-weiß. Also eine Seite ist schwarz, eine Seite ist weiß, ja.
Wow.
Und dann geht der Song los. Der Song heißt One Life. Du, und der Sound ist anders, ne? Das ist der neue No Angels Sound. Der ist modern, elektronisch. Das ist die Musik, an der sie die ganzen letzten Monate gearbeitet haben.
Erklärt auch, warum ich es nicht mitbekommen habe und respektive es mich nicht berührte. Zu der Zeit habe ich mich einfach Popmusik verweigert.
Ach stimmt, du warst ja rebellisch.
Eben, wir erinnern uns, die Sonnenbrille falsch rum und so. Ich glaube, das war so die Zeit.
Ah, okay, gut. Gut, dann bist du entschuldigt. Es ist auf jeden Fall so, die ganze Halle fiebert mit. Sandy, Lucy, Jessica und Nadja machen so ihre Dance-Moves, ja, selbstsicher, erwachsen, mutig. Die ganze Halle jubelt. Und nach dem Auftritt, also nachdem der Song vorbei ist, joggt dann einfach so Joko Winterscheid auf die Bühne für ein kleines Interview.
Mhm.
Er fragt so, ja, gibt's da noch was sie den Fans sagen möchten? Und Sandy ist so, vielen Dank, dass ihr immer noch da seid. Egal was passiert, ihr steht immer hinter uns. Die Fans in der Arena applaudieren so. Aber irgendwie ist es trotzdem alles anders, als es mal war. Nadja kehrt jetzt also so langsam wieder zurück, ganz vorsichtig, nicht nur auf die Bühne zum Singen. Generell ist sie seit einiger Zeit wieder mehr in der Öffentlichkeit. Nadja hat angefangen, ihre Geschichte in Interviews zu erzählen. Zum Beispiel bei Günther Jauch bei SternTV spricht sie dann zum ersten Mal über ihre HIV-Infektion.
Mhm.
Das ist im Juli 2009. Und in der Sendung erzählt sie auch, dass es seit vielen Jahren eigentlich schon Menschen gibt, die sie damit erpressen wollten. Und dass sie immer versucht hat, das alles geheim zu halten. Und dass sie jetzt irgendwie fast schon so ein bisschen erleichtert ist, dass endlich alles raus ist.
Das glaube ich ihr sogar. Also, dass man vielleicht irgendwie wirklich manchmal nachts aufwacht, wenn du so ein Geheimnis hast. Und dann denkst irgendwie, oh Gott, was ist wenn? Und das so lange mit sich rumzutragen, ist vielleicht auf Dauer anstrengender und schwerer, als wenn es irgendwann einfach da ist und ich dann auch niemand mehr aus dem Hinterhalt damit überraschen kann.
Ja, oder bedrohen kann. Ich habe das Gefühl, das ist dann auch so eine krasse Bedrohung, die dich so begleitet die ganze Zeit. Absolut. Ja. Nadja spricht also, sie erzählt ihre Wahrheit und diese Interviews, die bewirken was. Auf einmal sind in ihren Postfächern in den verschiedenen nicht mehr nur Hass und irgendwelche fiesen Beleidigungen, sondern auch Nachrichten von queeren Menschen, von HIV-positiven Menschen, von Angehörigen, die alle unter dem Stigma HIV leiden und ihr Mut machen und sich bedanken, dass sie darüber spricht. Und irgendwann steht dann für Nadja eine sehr, sehr besondere Einladung an. Nadja tritt auf die Bühne. Ihr Make-up wurde gerade nochmal aufgefrischt. Vorhin hatte sie so dolle Angst und Stress, dass sie geweint hat. Und Khalid hat sich richtig Sorgen gemacht, ob sie das heute hier hinbekommt. Er hat ihr immer so Gläser mit Wasser gereicht und gesagt, sie soll sich vorstellen, es sei Schnaps. Um ehrlich zu sein, hat Nadja kaum einen Schluck runterbekommen. Aber jetzt ist sie eigentlich einmal komplett leer geweint. Da ist nichts mehr, selbst wenn sie wollte. Sie kommt auf die Bühne, das Licht blendet sie. Aber sie sieht irgendwie noch Menschen in Anzügen und Opernkleidern. Ach, Menschen mit Geld und Macht. Das ist nicht die Stadthalle in Langen, wo Nadja ihre ersten Auftritte hatte. Das ist auch nicht The Dome, sondern das hier ist die Deutsche Oper in Berlin. Genauer gesagt, die Spendengala der Deutschen AIDS-Stiftung.
Okay.
Nadja ist hier für, ja, man könnte sagen, den verletzlichsten Auftritt bisher. Sie wird jetzt einen Text lesen, der wahrscheinlich ehrlicher und persönlicher ist als jeder Songtext, den sie jemals geschrieben hat. Nadja tritt ans Mikrofon und beginnt zu sprechen. Mein Name ist Nadja Benaissa. Ich bin 27 Jahre alt, ich bin alleinerziehende Mutter, Sängerin und HIV-positiv. Bei einer Berührung von mir gibt es Menschen, die zurückschrecken. Ich versuche trotzdem weiterhin das Leben zu umarmen, obwohl mir oft dazu die Kraft fehlt. Ich träume von einer Gesellschaft, in der man offen über diese Krankheit sprechen kann und keiner mehr bei einer bloßen Umarmung vor mir zurückschreckt. Denn Angst ist ihr und mein größter Feind. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Boah, also jetzt weiß ich, warum es ihr schwergefallen ist. Wahrscheinlich ist es das, was sie immer sagen wollte, was sie irgendwie immer mit sich rumgetragen hat. Und da steckt auch nochmal diese Stigmatisierung so drin. Man versteht jetzt, wie es sie im Alltag irgendwie trifft, dass es einfach so viele Leute gibt, die denken, man kann sich über eine Berührung irgendwie anstecken oder sie irgendwie als anderen Menschen wahrnehmen wegen dieser Infektion. Also, boah. Das finde ich schon krass.
Ja, für sie ist es auch einfach nur krass, weil so ehrlich und verwundbar und ja, sich so zu zeigen, das erfordert so viel Mut. Im Opernhaus fließen dann wirklich tatsächlich Tränen und mit diesem Auftritt verändert sich etwas. Nadja ist jetzt nicht mehr der gefallene Engel. Nadja wird hier zum Symbol im Kampf gegen das Stigma HIV. Das hier ist einer ihrer größten und wichtigsten Momente. Aber er raubt ihr auch die letzte Kraft. Nach diesem Auftritt kann sie einfach nicht mehr. Aber das Schlimme ist, Nadja muss. Denn schon in wenigen Wochen beginnt ihr Gerichtsprozess. Mama, Mama, na. 16. August 2010. Nadja sitzt in einem Saal im Amtsgericht von Darmstadt. Das ist hier so ein Jugendschöffengericht, weil Nadja erst 17 Jahre alt war, als sie Sex hatte mit dem ersten der drei Männer, die sie anklagen. Heute ist der erste Verhandlungstag und Nadja will gestehen und Verantwortung übernehmen. Sie will vor Gericht sprechen, aber sie kann nicht. Sie kann einfach nicht mehr. Ihr Anwalt muss übernehmen. Und ihr Anwalt liest jetzt ihre Worte vor. Ich habe es nie gewollt, dass meine Intimpartner infiziert werden. Ich dachte, es gibt eine Mitverantwortung der Partner. Doch ich muss einräumen, dass dies ein großer Fehler war. Nadja guckt zu Boden. Und sie traut sich nicht, zu den Richtern zu schauen. Es tut ihr alles so furchtbar leid. Der Prozess gegen Nadja dauert insgesamt 5 Tage. Nadja spricht dann irgendwann auch selbst. Sie erklärt sich viel, sie erzählt von ihrer Vergangenheit. Was die Staatsanwaltschaft belegen kann, ist, dass Nadja einen Mann mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit angesteckt hat. Nadja erzählt, dass sie eigentlich aufgepasst hat, nie ungeschützt Sex zu haben, aber dass es eben auch mal Momente gab, wo sie es vergessen hat. Nach einer langen Partynacht oder einfach mal, ja, nicht vorsichtig genug war. Sie habe aber nie vorsätzlich gehandelt. Nadja erklärt dann auch, dass sie einfach gedacht hat, ihre Viruslast sei durch die Medikamente, die sie nimmt, so niedrig, dass sie keine Gefahr für ihre Partner darstelle. Aber das hat in ihrem Fall einfach nicht gestimmt. Der Mann, den sie angesteckt hat, erscheint auch im Gericht. Das ist ein Künstlermanager und er erzählt, wie sehr sein Leben durch die Infektion aus der Bahn geworfen wurde. Nadja entschuldigt sich immer und immer wieder. Es ist natürlich auch ernst. Man muss dazu sagen, ihr droht eine Haftstrafe zwischen 6 Monaten und 10 Jahren.
Boah.
Ja, es ist eben auch kein Kavaliersdelikt. So,
nee, natürlich nicht, ja.
Im Prozess wird dann ihr ganzes Leben nochmal ausgebreitet. Und ja, vielleicht erwartet man jetzt so einen richtigen Skandalprozess, ne, mit so juicy Enthüllungen und ganz viel Gossip. Aber es ist wirklich ganz anders. Es gibt keinen Streit und auch keine plötzlichen Überraschungszeugen. Allen Beteiligten ist klar, dass das, worum es hier geht, einfach scheiße ist. Dass da mindestens 2 Menschen sind, deren Leben durch eine Krankheit sehr großen Schaden genommen hat und die seitdem darunter leiden. Am Ende fordert der anklagende Staatsanwalt 2 Jahre auf Bewährung für Nadja und 300 Sozialstunden. Niemand widerspricht. Und am 26. August verliest der Richter das Urteil. 2 Jahre auf Bewährung, 300 Sozialstunden und Psychotherapie. Nadja muss aber damit also nicht zurück ins Gefängnis.
Ich bin total erleichtert, Jasmin, dass es im Gericht anscheinend ja dann echt ruhig vonstatten ging, weil also ich kann mir vorstellen, dass das Medienecho drumherum einem absolut genügt, dass du jedes Mal, wenn du aus diesem Gerichtssaal raus oder reingehst, von der Presse umlagert wirst und dich erklären musst, dann wirst du nicht drinnen auch noch ein Riesendrama haben. Also irgendwie auch cool, dass sich die Leute dann da zivilisiert verhalten haben, obwohl das Thema wirklich hart ist.
Ja, voll.
Aber das, ne, das ist ja wirklich wahrscheinlich einfach schon genug, was du in der Öffentlichkeit dann ausfechten musst.
Absolut. Ich habe mich auch gefragt, wie macht man danach weiter? Also wie fährt man nach Hause? Wie verarbeitet man das Ganze auch für alle Beteiligten? Also wie gesagt, der Mann, der ja dabei auch offenbar zu Schaden gekommen ist, tja, das ist es dann einfach, ne?
Ja, kannst du nichts mehr dran ändern, ja?
Nee.
Aber Nadja, ich finde es ja auch wirklich bemerkenswert. Sie hat ja einen zum Teil wirklich tragischen Lebensweg schon hinter sich. Und sie schafft es ja immer wieder, auf die Bühne zu gehen, für ihre Tochter irgendwie da zu sein, aber auch wieder in die Öffentlichkeit zu treten, nachdem ja wirklich auf sie eingetreten wurde, im übertragenen Sinne von den Medien, von wahrscheinlich Teilen der Gesellschaft. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass sie auch nach so einem krassen Prozess und nach einer Verurteilung, einer Schuldigsprechung, das doch irgendwie wieder schafft, dann sich zu berappeln und wieder in die Öffentlichkeit zu gehen.
Ja, schauen wir mal, ich erzähl's dir jetzt. Es ist September 2010 und Nadja versucht wieder sowas wie ein normales Leben aufzubauen, was natürlich nicht ganz leicht ist. Sie sortiert Briefe. Werbung, Werbung, oh, Werbung, Gerichtsvollzieher, Bank, Bank, No Angels GmbH, also ihre Firma. Sie macht den Brief auf, oh, sieht offiziell aus. Sie überfliegt den Text, bla bla bla, mit sofortiger Wirkung, eine Kündigung.
Hä?
Yep, Khalid und die anderen schmeißen sie aus der Band raus.
Wait, what?
Tja, Nadja sieht diesen Brief, sie lächelt traurig und sie ist so, das war es also mit ihr und die No Angels.
Hä?
Weißt du was, Anna? Es ist okay, wirklich.
Ach.
Weil Nadja will das nicht mehr, nie wieder. Sie möchte nie wieder in dieser Band sein.
Oh, okay, Jasmin, also bitte, ich brauche Erklärungen. Das kann ich nicht einfach so auf mir sitzen lassen.
Pass auf.
Das geht nicht.
Ja, also es ist tatsächlich so, die No Angels schmeißen Nadja raus und zwar so richtig offiziell mit einer Kündigung.
Mhm.
Und es scheint, dass hier die gute alte Faust wirklich endgültig zerbrochen ist.
Mhm.
Weil was wir noch nicht erzählt haben ist, dieser Gerichtsprozess um Nadja, der bringt die Pläne von den No Angels komplett durcheinander.
Ja, okay.
Ja, also es gibt natürlich auch noch eine Karriere zu.
Ja, und zwar von 3 weiteren Leuten neben ihr, ne?
Ganz genau. Also das Album Welcome to the Dance floppt. Es wird das Album, was sich von denen bisher am schlechtesten verkauft. Vielleicht auch nicht so überraschend, weil da interessieren sich die wenigsten halt auch nur noch für die Musik von den No Angels.
Ja.
Es sind natürlich alle eher interessiert an diesem skandalösen Prozess um Nadja. Die Tour am Jahresanfang 2010 musste Nadja aus gesundheitlichen Gründen absagen, weil kein Wunder, sie hat 10 Jahre im Dauerstress gelebt, dann kam diese Anklage und dann war einfach die Luft raus. Nach ihrem Auftritt in der Deutschen Oper geht bei ihr dann wie gesagt halt gar nichts mehr und alle anderen No Angels verstehen das, aber glücklich ist damit natürlich auch niemand.
Ja, klar.
Und das alles strapaziert die Beziehung der No Angels untereinander stark. Nadja überwirft sich dann auch noch mit Khalid, also mit dem Manager, der übrigens auch nicht nur die No Angels, sondern auch noch ihre, also Nadjas Solo-Karriere managt. Und sie feuert ihn dann überraschend. Also man kann sagen, am Ende gibt es einfach zu viele Konfliktherde.
Ja, das scheint so.
Was später klar wird, dieser Brief an Nadja mit der Kündigung läutet auch das generelle Ende für den Rest der Band ein. Also danach gibt es dann irgendwie noch so ein paar sporadische Auftritte zu dritt ohne Nadja, aber irgendwann kommt einfach nichts Neues mehr von den No Angels. Es gibt aber auch kein Statement, also dass die Band offiziell Geschichte ist. Das alles sagt Lucy erst 4 Jahre später nebenbei in einem Interview. Und da ist aber halt eigentlich allen schon längst klar, ja, weil die No Angels eben auch keine Musik mehr machen, nicht mehr irgendwo auf Bühnen stehen und auch nur noch selten irgendwo zusammen auftauchen, dass es die No Angels in der Form nicht mehr gibt.
Das Ende war so leise und wahrscheinlich habe ich es deswegen auch nicht richtig mitgekriegt, Jasmin.
Ja, genau. Die sind einfach so ganz leise ausgefadet, wie auf so einer Party.
Genau.
So
verblichen.
Verblichen. Aber das Ende der No Angels war dann irgendwann eben da. Wir sind, wie gesagt, im Jahr 2010. Die No Angels sind also Geschichte. Unsere Geschichte ist aber noch nicht vorbei, Anna. Wir machen nämlich jetzt mal einen richtig großen Zeitsprung zusammen. Stell dir mal so eine Zeitraffer-Szene vor im Film, wo man genau so, wo das so einmal so durchläuft, ne? Jahre vergehen. Nach 2010 konzentrieren sich alle ehemaligen No Angels auf sich selbst, auf mögliche Solo-Karrieren. Sandy zieht zum Beispiel nach L.A.
Ach.
Da lebt nämlich ihr neuer Freund. Genau, die ist so unterwegs zwischen Deutschland und Kalifornien, versucht sich als Sängerin, Schauspielerin, Maklerin, macht dann eine Ausbildung zur Doula, also so eine Geburtshelferin, genau.
Genau, ja.
Ja, also stabiles LA-Life, könnte man sagen.
Sehr unerwartet irgendwie auch.
Ah, ich weiß nicht, ich find Sandy passt nach LA.
Von der Jeansverkäuferin zur einer der berühmtesten Sängerinnen Deutschlands zur Doula in LA. Ja. Das findest du nicht überraschend?
Nee, also ich finde das schön. Ich finde, sie passt nach LA. Ich habe mir ja auch mal ihr Insta-Profil angeguckt.
Aha.
Das ist die Sandy. Okay. Das ist die Sandy, ja, und die lebt ihr bestes Leben. Die hat auch einen Sohn, ganz süß. So, Achtung. Dann gehen wir zu Jessica. Die macht eine Weile lang Solomusik und geht dann irgendwann zum Radio und wird Redakteurin beim MDR.
Ne? Stimmt, irgendwas klingelt. Ja, ja, ja.
Jetzt kommt Vanessa. Die haben wir ja länger nicht mehr gehört. Vanessa.
Ja, die war doch ausgestiegen schon, ne?
Das Erdelement. Die war ausgestiegen, halte ich fest. Vanessa wird einfach mal Wissenschaftlerin.
Was?
Ja, pass auf. Vanessa macht einen Bachelor in Psychologie an der Fernuni Hagen, macht dann in Berlin einen Master. So, und pass auf. Für den Doktor zieht sie dann nach L.A. Und
nein.
Doch, heute forscht Vanessa als Neuropsychologin über die Entwicklung des Gehirns von Kindern. Ist das nicht geil?
Es ist so geil. Und gleichzeitig denke ich mir, was mache ich eigentlich hier? Wie kann man so krass sein? Wie kann man einfach so eine steile Karriere hinlegen und so abliefern? Wahnsinn.
Ja, Nadja zieht mit Laila nach Berlin, holt ihren Schulabschluss nach, macht eine Ausbildung, tritt einem Gospelchor bei und arbeitet als Backgroundsängerin.
Mhm.
Und Nadja bekommt endlich das, wovon sie geträumt hat, nämlich ein ganz normales Leben mit ihrer Tochter.
Das ist das, was man ihr eigentlich die ganze Zeit nur wünscht.
Ja, voll. Lucy geht übrigens zurück nach Bulgarien, um Zeit mit ihrer Familie zu verbringen und um ein Hotel zu leiten. Was da genau passiert, erzählt sie erst viel später, aber es ist tatsächlich verdammt wichtig, um alles Weitere zu verstehen. Sommer 2023. Lucy sitzt vor einer Flusslandschaft in der Nähe ihrer Heimatstadt Pleven in Bulgarien und macht etwas, was sie schon sehr, sehr oft in ihrem Leben getan hat. Sie spricht in eine Kamera. Lucy ist Teil der Vox-Show Goodbye Deutschland.
Nee.
Ja, eine meiner Lieblingssendungen. Naja, gut. Lucy ist auf jeden Fall bei Goodbye Deutschland und jetzt soll sie erzählen, wie genau es eigentlich dazu gekommen ist, dass sie seit 2021 in einem bulgarischen Nationalpark ein 4-Sterne-Hotel leitet. Also das ist ja auch ein interessanter Lebensweg.
Sehr.
Weil, ne, ist schon auch ein bisschen kurios.
Klar.
Jetzt gerade drehen sie so eine Interviewszene. Da soll Lucy einfach so ein bisschen in die Kamera erzählen, wie alles angefangen hat. Und naja, dann erzählt Lucy. Es hat alles mit ihrer Mutter angefangen und dem Schlaganfall 2019, als ihre Mutter zum Pflegefall geworden ist. Lucy hat in diesem Hotel zur Miete gewohnt und hat für ihre Mutter auf dem Gelände von dem Hotel ein Bungalow umbauen lassen, um sich um sie zu kümmern. Und dann bricht vor laufender Vox-Kamera alles aus Lucy raus. Dass das auch eine schöne Zeit war irgendwie, weil sie endlich Zeit hatte mit ihrer Mutter, die sie auch immer gepusht hat. Ja? Von sich weg, muss man sagen, aber auch schon raus in die Welt, um Künstlerin zu sein, um erfolgreich zu werden. Und dann sagt Lucy, und ich habe sie dafür gehasst, mein Leben lang, dass sie so hart zu mir ist und dass sie mir nie gesagt hat, dass sie stolz auf mich ist und dass sie mich dafür lieben würde, dass ich so selbstständig bin und ich alleine durchs Leben so weit gekommen bin. Ich habe sie dafür so gehasst. Ihre Mutter stirbt wenige Monate nach dem Schlaganfall und vieles zwischen Lucy und ihr bleibt wohl unausgesprochen. Wir wissen ja, ne, bei Popstars in der Show war Lucy immer der Profi, knallhart, ne, immer on point. Aber jetzt, Jahre später, kann und muss sie diese Fassade einfach nicht mehr aufrechterhalten. Lucy zeigt, was sie fühlt und dass auch sie einfach nur ein Mensch ist.
Ich erinnere mich, dass sie in einer der ersten Folgen vom Dschungelcamp, das ist jetzt wieder mein
Trash-TV-Moment
hier, auch davon erzählt hat, von der Beziehung ihrer Mutter, von der Krankheit ihrer Mutter und dass sie selbst da noch richtig, richtig angefasst war. Also da war sie auch irgendwie den Tränen sehr nah. Also da sieht man irgendwie, natürlich, was diese Mutter für eine Rolle in ihrem Leben gespielt hat und wie sehr sie sie geprägt hat. Ich glaube, nicht nur im Guten, aber auch wie dieser Moment dann von ihrem Tod, was das mit ihrem Leben wieder gemacht hat, was für ein einschneidender Moment das dann auch für sie war.
Ja, ich glaube, es gibt so Sachen, die begleiten dich einfach ein Leben lang. Also die sind nie abgeschlossen, die werden nie ein Ende finden. Und ich glaube, so unausgesprochene Konflikte mit den Eltern oder verwehrte Wünsche sozusagen sind eine dieser Sachen, die einfach nie abgeschlossen werden können.
Ja.
Das alles passiert 2019, was Lucy da erzählt hat. Nach dem Tod von ihrer Mutter meldet sich dann Sandy aus L.A. bei ihr und dann auch alle anderen No Angels, auch Nadja. Und in diesen 9 Jahren nach Nadjas Prozess, also nach dem gescheiterten Comeback, wird nämlich allen No Angels etwas klar, dass zwischen ihnen mehr ist als nur die Verbindung als Band, dass sie wichtig füreinander sind und dass das, was sie hatten, einfach was ganz Besonderes war. Sie kommen also so langsam wieder in Kontakt, werden wieder enger miteinander und dann passiert noch etwas. 2020 landen die ganzen No Angels Alben auf den Streaming-Plattformen.
Mhm.
Das Plattenlabel hat sich dann nämlich endlich mal geeinigt mit den Plattformen und diese Alben werden wieder der Hit. Also das heißt, die Leute klicken das wie blöde auf Spotify und Co., ne? Also überall, wo es das gibt.
Ja, klar, jetzt kannst du es plötzlich streamen. Das weiß ich noch, das war bei den Ärzten ja auch so, ne? Dass sie irgendwie lange sich Spotify verweigert hatten.
Stimmt.
Und dann plötzlich waren sie so Top-Künstler dort und hatten eigentlich nichts Neues rausgebracht. Aber es war irgendwie, klar, dann musst du erstmal den ganzen alten Shit nachhören.
Ja. So, also die nähern sich alle wieder an. Man muss sagen, die Viere, weil Vanessa ist weiterhin so, nee, ich mache hier meine Wissenschaft, ich bin raus.
Ja.
Aber bei Nadja, Jessica, Lucy und Sandy kribbelt es wieder. Der 18. Juni 2022. Die Wuhlheide in Berlin ist voller Menschen. Und die alle hier sind nur da für sie. Noch eine letzte Umarmung und dann treten die No Angels auf die Bühne. Eine nach der anderen. Sandy Mölling, Lucy Diakovska, Jessica Wals und Nadja Benaissa. Jede singt eine Zeile von Daylight. Sie haben eine Band, sie haben Hammerkostüme. Sandy brüllt, seid ihr bereit für einen fetten Abend? Und die Menschen rasten aus. Die No Angels sind zurück. Sie sind wirklich zurück. Nach diesem Auftritt gehen sie sogar auf Deutschland-Tour und die Konzerte sind alle sofort ausverkauft. Das neue Album von den No Angels heißt Celebration und das ist eine Neuauflage von ihren ganzen alten Songs in neuen Versionen mit reiferen Stimmen, mit neuen Instrumenten und so weiter. Und das Album wird ein absoluter Hit.
Also ist ja wahrscheinlich auch irgendwie vorhersehbar, ne? Das sind dann wahrscheinlich die Fans von damals, die irgendwie die Hits von damals in neuem Gewand feiern.
Yep.
Nostalgie zieht einfach. Alle sind jetzt so Anfang 30. Zack.
Absolut, ne?
Läuft.
Ja, also in den 20 Jahren, seitdem die No Angels zum ersten Mal aufgetreten sind, hat sich einfach viel getan. Und eine Sache wurde absolut klar. Die No Angels waren niemals einfach nur so eine Retorten-Casting-Band. Sie waren wichtig. Sie waren eine Band, deren Musik und vor allem deren Sängerin ganz vielen Menschen im Gedächtnis geblieben sind. Und was bei den meisten wirklich geblieben ist, ist einfach die Liebe zu dieser Band und die Verbindung der No Angels untereinander.
Das ist echt besonders. Also das wusste ich ja auch wirklich vor dieser Staffel nicht, dass die sich wirklich so aufrichtig miteinander verbunden fühlen.
Ja.
Und eben, ja gut, wir haben uns im Job verstanden oder waren gute Kolleginnen. Nee, das war es nicht. Es ist wirklich eine Freundschaft. Das ist mir gar nicht so klar gewesen.
Mir auch nicht. Cool. Und das erklärt für mich aber auch wirklich einiges, was auch so den sogenannten Zauber von denen ausgemacht hat. Und dass
Voll.
Sie natürlich auch einfach wahnsinnig tolle Musikerinnen sind.
Da kommt alles zusammen dann, ja?
Ja, das stimmt. Ob und wie es mit den No Angels weitergeht, ist im Moment übrigens unklar. Wahrscheinlich wird es jetzt keine regelmäßigen Auftritte oder Touren geben. Dazu sind auch alle Mitglieder einfach zu busy, muss man sagen. Aber Nadja, Lucy, Sandy und Jessica sagen, dass sie nicht aufhören wollen. Und vor allem, dass sie sich nie wieder loslassen wollen, egal was kommt. Das war die dritte und letzte Folge unserer dreiteiligen Serie No Angels. Du, Anna, und als nächstes erzähle ich dir endlich mal was über den Mann, der quasi in jeder verdammt berühmten Staffel seinen kleinen Auftritt hat. Es ist natürlich...
Es muss Elton John sein?
Ja, es ist Elton John.
Hier noch ein kurzer Hinweis zu den Szenen in diesem Podcast. In den meisten Fällen wissen wir zwar nicht genau, was gesagt wurde. Manche Dialoge sind also ausgedacht oder wurden von uns ergänzt. Aber unsere Geschichte basiert auf echten Tatsachen und tiefen Recherchen.
Wir haben viele verschiedene Quellen dafür herangezogen. Unter anderem Nadja Benaissas Biografie. Nadja Benaissa, Alles wird gut von Tinker Dippel. No Angels, Einmal Himmel und zurück im Ullstein Verlag. Die No Angels Doku auf DVD. Und wie immer, viele, viele einschlägige Zeitungsartikel. Ich bin Jasmin Polat.
Und ich bin Anna Bühler. Verdammt berühmt ist eine Produktion von Wondery und Kugel und Niere. Dennis Kogel hat diese Folge geschrieben. Redaktion Lea Dakowski und Johanna Baumann. Das Sounddesign kommt von Sebastian Dressel. Zum Redaktionsteam von Kugel und Niere gehören außerdem Alexandra Thehn und Stefanie Buchholz. Produzentin Kugel und Niere Elisabeth Fee. Für Wondery Series Producerin Simone Terbrack. Executive Producer Tim Kehl, Jessica Redburn und Marshall Louis.